Und wie angekündigt, geht es jetzt vor allem mit Informationen zum Arbeitskreis Dystomo weiter und zu Forderungen nach Reparationszahlungen und Wege, wie das gerade vielleicht durchgesetzt wird oder wie auch immer. Aber zunächst, wir haben im Vorfelde, also vor Beginn der Sendung, schon mal festgestellt, dass da zumindest seitens der Moderation eine große Bildungslücke herrscht, was Dystomo angeht.
Ja, also am 10. Juni 1944 marschierten SS-Truppen in den Ort Dystomo ein und kampierten den halben Tag da, um dann weiterzuziehen in den nächsten Ort. Auf der Straße sind sie von Partisanen angegriffen worden und sind dann vor diesen Partisanen geflohen. Die SS-Truppen sind dann vor den Partisanen geflohen, zurück nach Dystomo, haben der Ortschaft eine Unterstützung der Partisanen unterstellt und 218 Menschen, Männer, Frauen und Kinder, auf bestialische Art und Weise ermordet. Und dann sind die SS-Einheiten weitergezogen. Dieses Massaker, was das zweitgrößte Massaker in Griechenland war zur Zeit der Nationalbesatzung, war deswegen auffällig geworden, weil einmal ist darüber berichtet worden und das Internationale Rote Kreuz war relativ zeitnah im Ort, um den Überlebenden zu helfen. Und die haben auch nochmal einen Bericht darüber angefertigt, sodass das in die Nürnberger Prozesse mit eingeführt worden ist im Rahmen der Verbrechensaufbearbeitung, die dort stattgefunden haben. Und dann gab es eine kurze Zeit, Anfang der 90er Jahre, im Rahmen der 2+4-Verhandlungen, wo es dann die Möglichkeit gab, nochmal Entschädigungsforderungen zu stellen. Und das muss man auch sagen, es waren explizit Entschädigungsforderungen, keine Reparationsforderungen, die da gestellt worden sind. Reparationsforderungen sind interstaatliche Forderungen, die ausgehandelt werden wegen Kriegsschäden, die von den kriegsführenden Staaten verursacht worden sind. Und diese Entschädigungsforderungen beziehen sich auf die Ortschaft sowie die Überlebenden der 218 Ermordeten. Und die sind dann an den deutschen Staat, an die deutsche Regierung damals herangetreten und haben gesagt, sie wollen eine Entschädigung haben. Die ist zurückgewiesen worden. Obwohl mit dem 2+4-Vertrag sowas wie ein Friedensvertrag vorlag, der es möglich hätte machen sollen, dass Entschädigungsansprüche geltend gemacht werden können gegenüber Deutschland. Aufgrund dieser Zurückweisung haben die einzelnen Personen sowie die Ortschaft selber gegen den deutschen Staat in Griechenland geklagt und sind dann erst vor das Amtsgericht und vor das Landgericht in Levadia, was auch die Regionalverwaltung ist, und dann vor den Areopag gezogen, das oberste griechische Gericht, und haben dort gegen den deutschen Staat Recht bekommen. Der deutsche Staat hat diese Klage angestrebt, aber das Urteil nicht anerkannt, weil sie keine Entschädigung zahlen wollten. Dann hat der damalige Rechtsanwalt Ioannis Stamoulis Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen Liegenschaften des deutschen Staates eingeleitet, die auch bestätigt worden sind, aber aufgrund von politischen Maßnahmen dann verhindert worden sind in Griechenland.
Genau, das fände ich ganz interessant, wenn du darauf nochmal 2-3 Worte verwendet.
Na, der deutsche Staat hat all seine Macht aufgebracht, um die griechische Regierung dahingehend zu zwingen, dass nicht unterschrieben wird, dass die Zwangsvollstreckungsmaßnahmen durchgeführt werden können. Es gibt einen Passus im griechischen Recht, der besagt, dass wenn es um interstaatliche Auseinandersetzungen geht, muss nochmal der amtierende Minister zustimmen, dass diese Vollstreckungsmaßnahmen auch durchgeführt werden dürfen, auch wenn vorher anerkannt worden ist, dass es rechtens ist. Und diese Zustimmung bleibt bis heute aus. Also jede Regierung seit 2000 hat keine Zustimmung gegeben, weil Deutschland alle seine Kraft aufgebracht hat und auch mit Geldangeboten innerhalb der innereuropäischen Auseinandersetzung dann gelockt hat, damit genau diese Zwangsvollstreckung nicht stattfindet, weil das wäre der Präzedenzfall gewesen, um allen 90% der Opfer, die nicht entschädigt worden sind, nochmal eine Entschädigung zukommen zu lassen. Okay. Ja, soll ich sagen, wie es weiterging?
Genau.
Ja, also dann war es so, dass zeitgleich in Italien die italienischen Militärinternierten gegen den deutschen Staat auf Entschädigung geklagt haben. Die sind zurückgewiesen worden von der Stiftung Verantwortung Erinnerung Zukunft. Halt die, also die Militärinternierten sind damals widerrechtlich halt per Federstrich zu Gefangenen erklärt worden, obwohl sie Militärangehörige waren und die hätten nicht Zwangsarbeit leisten dürfen. Aber aufgrund der Tatsache, dass sie per Federstrich zu Gefangenen erklärt worden ist, sind, haben die Deutschen sie dann zur Zwangsarbeit gezwungen. Und dafür wollten sie jetzt eine Leistungsanerkennung haben von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, die eingerichtet worden ist, um die Entschädigungsansprüche abzuwehren. Und die hat den Auftrag, explizit für geleistete Zwangsarbeit nochmal zu zahlen. Die sind damals widerrechtlich zu Gefangenen gemacht worden. Jetzt hat die Stiftung sie widerrechtlich wieder zu Militärangehörigen gemacht und hat gesagt, wir zahlen nicht für euch, weil ihr Militärangehörige wart, obwohl sie Zwangsarbeit geleistet haben. Daraufhin haben dann die italienischen Militärinternierten in Italien gegen den deutschen Staat geklagt. Auch da genau der gleiche Werdegang, Amtsgericht, Landgericht und dann Kassationsgerichtshof. Und der hat positiv entschieden.
Für die
italienischen Militärinternierten, dass es eine Entschädigung geben muss. Und die Opfer aus Distomo haben sich dieser Klage angeschlossen, weil im Zuge des EU-Ausgleichsrechts das möglich ist, halt Schulden einzutreiben, auch in anderen EU-Staaten, und haben dann eine Zwangsvollstreckung von deutschen Liegenschaften in Italien und auf das Ausgleichskonto der Deutschen Bahn Antrag gestellt.
Und ist es so, dass in Italien dieselbe Regelung gilt wie in Griechenland, dass es bei Konflikten zwischen zwei europäischen Ländern dann von der Politik bestätigt werden muss?
Nee, da ist es anders. Da ist die Gerichtsbarkeit unabhängiger. Und das Urteil, das heißt Kassationsgerichtshof, gilt auch ohne Bestätigung. Und die politische Situation in Italien war dahingehend nochmal eine andere, dass ja auch Anfang der 2000er Jahre dadurch, dass da auch eine Militärreform stattgefunden hat, der Schrank der Schande gefunden worden ist, wo die ganzen NS-Kriegsverbrechensakten aufgetaucht sind. Halt. Und in Italien nochmal gegen deutsche faschistische Kriegsverbrecher Klagen durchgeführt worden sind und auch unter anderem Herr Sommer, der hier in Hamburg lebt, verklagt worden ist in Italien auf lebenslänglich. Halt, und es insofern einen großen Diskurs gab, auch über die NS-Kriegsverbrechen und was passiert ist und wie mit den italienischen Militärinternierten umgegangen ist, gab es eine größere Öffentlichkeit dafür und auch eine politische Haltung, die darauf abzielte, eine Anerkennung und Entschädigung nachzukommen. Und die Gerichtsbarkeit ist, glaube ich, diesem Zeitgeschehen auch gefolgt. Halt, ne? Die haben gesehen, dass das zwingend notwendig ist, dass es das geben muss, auch um weiter Kriege unmöglicher oder verhinderbar oder schwieriger zu machen. Das waren Präzedenzfälle in beiden Fällen halt und die wären dann eingegangen tatsächlich auch in internationales Recht. Der deutsche Staat wollte sich damit aber nicht abfinden, dass jetzt auch nochmal explizit auch von anderen Staaten gesagt worden ist, es war ein Kriegsverbrecherstaat, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat, gegen die Menschheit begangen hat und wofür eine Entschädigung zu zahlen ist. Und ist denn vor den Internationalen Gerichtshof gezogen, halt, um seine Rechtshaltung bestätigt zu bekommen. Halt. Und der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat Anfang letzten Jahres die Rechtshaltung bestätigt. Weil leider haben die mit 14-3 Stimmen für die deutsche Haltung gestimmt, halt, was wir nach wie vor politisch falsch finden. Und auch dem Zeitgeschehen nicht gerecht wird. Also das ist so eine konservative Haltung, die da eingenommen worden ist, obwohl es im internationalen Recht auch inzwischen andere Auffassungen gibt. Mhm. Okay. Und der Arbeitskreis Distomo hat die gesamten Prozesse mit Aktionen begleitet und hat versucht, über diese Aktionen Öffentlichkeit herzustellen, um die Sache in den Vordergrund zu und überhaupt in die Öffentlichkeit zu kriegen, halt, um eine politische Haltung zu bewirken. Leider ist es uns nicht gelungen, größere Demonstrationen mit mehreren Millionen Menschen, die notwendig gewesen wären, um eine Bundesregierung zu zwingen, dass sie endlich der Entschädigungsforderung nachkommen, halt, auf die Straße zu bringen. Halt. Danach waren wir erstmal sehr enttäuscht. Halt. Wir haben damit gerechnet, wir haben nicht wirklich daran geglaubt, dass der Internationale Gerichtshof nur mit einer fortschrittlichen Rechtsauffassung der Entscheidung trifft. Also, aber ein bisschen Hoffnung war natürlich immer noch da. Halt. Und seit dem dieses Urteil ist, laufen aber die Verfahren in Italien weiter. Die haben sich noch nicht dafür entschieden, endgültig dafür entschieden. Es gibt unterschiedliche Gerichte, die für die Zwangsvollstreckung zuständig sind. Es gibt unterschiedliche Gerichte, die für das Guthaben des Ausgleichskonto der Deutschen Bahn zuständig sind, sowie der Kassationsgerichtshof, der nochmal eine endgültige Entscheidung treffen muss, ob sie sich jetzt diesem internationalen Rechtsspruch beugen oder nicht. Und tatsächlich gibt es auch noch die Frage der Auseinandersetzung, ob überhaupt der internationale Gerichtshof der Ansprechpartner für die ganze Geschichte war oder nicht. Weil es geht ja tatsächlich um Zivilforderungen von Einzelpersonen in einer Ortschaft gegenüber dem deutschen Staat. Und der internationale Gerichtshof ist nur dazu da, um interstaatliche Konflikte zu klären. Eigentlich haben die gar keine Zuständigkeit dafür. Und der Europäische Gerichtshof wird zuständig gewesen. Und da gibt es unterschiedliche Rechtsauffassungen. Insofern überlegen wir natürlich auch noch, wie das dazu genutzt werden kann, dass den Entschädigungsforderungen entsprochen wird und zumindest diese Urteile noch durchgesetzt werden.
Im Blickfeld der Zwangsvollstreckung in Italien ist ja auch eine ganz bestimmte Immobilie.
Ja, genau. Also einer der Liegenschaften in Italien ist die Villa Vigoni, die einem deutschen Nazi gehörte, der keine Nachkommen hatte und dann sein Anwesen an den deutschen Staat verschenkt hat. Und da ist das deutsch-italienische Kulturinstitut par excellence für den guten deutschen italienischen Kulturaustausch eingerichtet. Und in diesem Kulturinstitut hat die Historikerkommission, die von der deutschen Bundesregierung eingesetzt worden ist, getagt und ist zu dem Ergebnis gekommen, die von der deutschen Bundesregierung eingesetzte Historikerkommission ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Entschädigungsforderungen nicht mehr durchgesetzt werden müssten im Sinne eines friedvollen Zusammenlebens in Europa. Und wir, also was die, ist nicht, ist klar, was für eine politische Haltung die haben, dass sie natürlich den Täterschutz weiterhin betreiben und die Verbrechensbekämpfung behindern tatsächlich und die Anerkennung und Entschädigung verweigern. Aber unter dem Titel des friedlichen Zusammenlebens in Europa ist das ein Zynismus, von der unvertretbar ist, nach wie vor. Also die Planungen des Arbeitskreis Distomo für dieses Jahr sind zum 70-jährigen Gedenktag nach Distomo am 10. Juni zu fahren mit einer größeren Gruppe. Alle die, die interessiert sind, da mitfahren zu wollen und mit uns und den Überlebenden das gemeinsame Gedenken begehen zu wollen, können sich gerne an uns wenden. Wir werden vor dem Pfingstwochenende, vor dem 10. Juni in der Woche nach Athen fahren und planen in Athen kleinere politische Veranstaltungen, um eine Öffentlichkeit herzustellen für die Forderung, die Entschädigungsforderung der Überlebenden und wollen dann am 10. Juni mit allen zusammen in Distomo sein. Genau. Ja. Auch bei uns ist der Arbeitskreis Distomo, ist zu finden im Internet, wie viele andere auch. Einfach bei Nadia gucken, auf der Gruppenseite Arbeitskreis AK-Distomo. Danke euch.
Genau, und dann ist jetzt Rosa nochmal dran. Und zwar wolltest du was konkretes zu der Stiftung sagen, die für Entschädigungszahlungen zuständig ist in Deutschland.
Genau, ich dachte, ich sage nochmal ein, zwei Kommentare auch, um zu gucken, was ist eigentlich jetzt die Verbindung zwischen diesen zwei auch sehr unterschiedlichen historischen Gegebenheiten und warum wir da überhaupt einen Link zueinander haben. Und um dann nochmal zu der EVZ einige Worte zu verlieren. Und ich denke mal, es ist deutlich geworden, auch durch die sogenannten geraubten oder gestohlenen Kinder, dass es sehr, sehr viele NS-Verbrechen gibt, die überhaupt nicht im öffentlichen Bewusstsein sind. Und das stört natürlich so ein bestimmtes deutsches Selbstbild, dass man das Land ist, was krasse Verbrechen begangen hat, aber sich dem gestellt hat, sie aufgearbeitet hat und durch eine vorbildliche Erinnerungskultur dem sozusagen gerecht geworden ist. Und wir und dieser Verein auch und viele andere stehen auf dem Standpunkt, dass das, was man vielleicht Aufarbeitung der NS-Verbrechen nennen kann, nicht nur darin besteht, Mahnmale zu bauen, Ausstellungen zu bezahlen, Grenze abzulegen, wenn man ins Ausland fährt als Bundespräsident oder Kanzlerin und so weiter, sondern dass ja ganz wesentlich ist, die Menschen, die geschädigt worden sind oder die Angehörigen der Geschädigten, auch angemessen zu entschädigen. Wobei es natürlich klar ist, dass eine finanzielle Entschädigung nur der politische Akt ist, der anerkennt, da ist ein Verbrechen geschehen. Natürlich ist das keine Wiedergutmachen oder Entschädigung. so wie das mit Schmerzensgeld und Entschädigungsleistungen im Allgemeinen so ist. Und zu diesem merkwürdigen deutschen Selbstbild gehört dazu, zu glauben oder so zu tun, als hätte es eine Stiftung gegeben, die zur Entschädigung von NS-Opfern eingesetzt worden sei. Die EVZ, die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, wird ganz oft auch Entschädigungsstiftung genannt, weil sie bestimmte finanzielle Leistungen, 15.000 D-Mark, insgesamt an Menschen, die nach ganz strengen Kriterien definiert worden sind, als welche, die bestimmte Formen von Zwangsarbeit geleistet hatten, gezahlt hat. Aber das sind überhaupt keine Entschädigungen. Und das steht auch sogar explizit im Gesetzestext so drin, dass diese Stiftung ganz allein aus sowas wie moralischer Verantwortung sozusagen freiwillig aus Gutmenschentum den alten Leuten jetzt ein wenig Geld zahlt und dass Deutschland gerade keine Entschädigung zahlt. Denn das ist einfach eine ganz andere Ebene, die dadurch aufgemacht wird. Und das hat Sven ja gerade gut erläutert, wie Deutschland eigentlich wunderbar billig aus dem Zweiten Weltkrieg davongekommen ist, indem es auch nicht finanziell dafür aufkommen musste. Es musste an kein Land Reparationen zahlen für zerstörte Infrastruktur und so weiter. Und es musste auch all den NS-Opfern und ihren Angehörigen nie wirklich angemessene Leistungen zahlen. Und dass die Stiftung aber dennoch so genannt wird, ich glaube, das gehört zu diesen großen Selbstbetrugs- und Verschleierungstechniken, die Deutschland sehr gerne so fährt. Und deswegen ist es sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass es zu dieser Stiftung auch nur deshalb gekommen ist, um eben halt tatsächlich die Entschädigungen, die vielleicht hätten gezahlt werden müssen, abzuwehren. Es war nämlich so, dass in den 90er Jahren vor allem in den USA eine starke Lobby entstanden ist von ehemaligen Zwangsarbeitern und ZwangsarbeiterInnen, denen es gelungen ist, die US-Regierung so weit zu kriegen und Unternehmen, zum Beispiel auch deutsche Unternehmen in den USA so weit zu kriegen, dass die Politik sozusagen darauf hingewirkt hätte, dass Deutschland den Zwangsarbeitern und ZwangsarbeiterInnen Entschädigungen leisten muss. Und um diese wirkliche rechtliche Verpflichtung abzuwehren, wurde halt diese Stiftung ins Leben gerufen. Und eben halt so so aufgeladen, als ob es wirklich um Entschädigungen gehen würde. Aber es gibt eben halt ganz, ganz viele Opfer des Nationalsozialismus, die Opfer anderer Verbrechen als der Zwangsarbeit wurden, die überhaupt niemals irgendeinen Pfennig nur gesehen haben. Und man muss immer wieder sagen, diese 15.000 D-Mark, die man bekommen hat, oder dann umgerechnet in Euro, auch noch ausgezahlt in zwei Raten, dann sind zwischendurch auch manche Leute wieder gestorben. Also man kann eine ganze Sendung oder 10 Sendungen über diese EVZ alleine machen, um es nochmal deutlich zu machen, was das eigentlich für ein Unding ist und auch wie diese Stiftung agiert. Und das war mir jetzt einfach nochmal wichtig im Kontext unserer Arbeit des AK Distumo, die wir immer halt dieses Politische an den Entschädigungsforderungen offenhalten wollen, nochmal zu sagen.
Ja, vielen Dank, Rosa. Die Stunde neigt sich auch langsam so ihrem Ende zu, in der Hoffnung, dass die beiden Mikrofone, die uns eben nicht so guten Dienst geleistet haben, vielleicht doch wieder Lust haben mitzumachen, würde ich noch mal einige Schlusswörter an euch beide abgeben, hier Christoph und Sven.
Ich wollte ganz kurz noch mal diese...
Oh nein, geht nicht.
Okay, jetzt versuchen wir das andere. Ja. Jetzt? Geht es jetzt? Ganz kurz noch mal die Entschädigungsfrage. Mich hat das wahnsinnig, also diese Ungerechtigkeit, die da stattgefunden hat und immer noch stattfindet, wenn man sich überlegt, SS-Mörder, die in Auschwitz Menschheitsverbrechen mitverübt haben, wenn die dort zu Schaden gekommen sind, haben die eine Kriegsopferentschädigung bekommen. Wenn man sich das mal hochrechnet, hat so ein SS-Mann, da gibt es Fälle, einer bis zu 60.000 Euro kassiert. Ein Täter, ein Mörder, ja. Und dann ein Opfer, ich kenne genügend, die haben vielleicht jemand, der Auschwitz überlebt hat, 2.500 Euro gekriegt, wenn überhaupt. Und diese Ungerechtigkeit hat sich ja fortgesetzt. Und jetzt hier ganze Ortschaften wurden ausgelöscht, wie man gerade gehört hat. Und die Opfer kriegen überhaupt nichts. Und dann der SS-Mann, der die Ortschaft mit ausgelöscht hat, der hat sich einen Fuß gebrochen oder hat vielleicht einen Arm verloren. Und er kriegt dann eine Entschädigung weiterhin dafür, dass er Kriegsverbrecher war. Also diese Dismoral oder ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll, finde ich schändlich.
Ich bin gar nicht vorbereitet, jetzt noch irgendein Schlusswort zu sagen. Was ich wichtig finde, ist tatsächlich, dass wirklich alle gefordert sind, ne? Jede und jeder gefordert sind. Halt, wir leben in einem gesellschaftlichen Reibtum, der auf Raub und Diebstahl und fußt halt, ne? Tatsächlich, wir haben großteils Europa, die Deutschen haben großteils Europa verwüstet und haben für viel Leid gesorgt in der Welt halt. Und wir partizipieren an einem gesellschaftlichen Reichtum, wo keine ethische Haltung mit drin steckt, halt die uns dazu bringt, halt tatsächlich die Verantwortung, die politische Verantwortung, nicht die persönliche, sondern die politische Verantwortung zu übernehmen, damit es zu einer Aufarbeitung kommt, damit es zu einer Entschädigung kommt und damit es zu einem besseren politischen Verständnis kommt, halt tatsächlich für eine Zukunft. Halt, ne? Und das tragfähig zu machen, mit einer klaren, emanzipativen, antifaschistischen Haltung und das in die Welt zu tragen, auch halt, ne, sich dafür zusammenzuschließen und zu politisch zu organisieren und die politische Arbeit direkt vor Ort machen, zu unterstützen, das finde ich das Wertvolle und Richtige auch. Halt, ne? So, und im Zuge dessen möchte ich gerne die alle wirklich interessiert sind, also sind schon eine kleinere Gruppe jetzt von rund 20 Personen, die planen, nach Distomut zu fahren, also die wirklich interessiert sind halt und so eine Arbeit mitmachen wollen, halt, ne, sind herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden. Halt, ne. Danke.
Ja, genau. Vielen Dank an euch drei. Danke für die informative Stunde und bis auf ein baldiges hoffentlich. Ja.